Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay, und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also, mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Und das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Fröhlich. Archimedefürst.
Ich glaube, mein Kuckuck schielt. Hallo und herzlich willkommen zum Bobcast mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Hallo, Andreas.
Hallo, hi. Ich habe mein Richtmegafon gerade aufgebaut. Es kann losgehen. Ich hoffe, du hast deinen Peilsender an der Backe, ja,
Kai? Habe ich, läuft. Alles klar. Heute geht es um einen absoluten Klassiker, die flüsternde Mumie.
So ist es.
Soll ich mal den Klappentext vorlesen?
Ich bitte darum.
Der ist auch nicht so lang diesmal. Alfred Hitchcock und seine Freunde, die drei jungen Detektive Justus, Peter und Bob in Klammern, Firmenzeichen, die drei Fragezeichen, sind davon überzeugt, eine 1000-jährige Mumie kann nicht flüstern. Aber die Mumie, die im Besitz des berühmten Ägyptologen Yarborough ist, flüstert dennoch, und zwar in einem altägyptischen Dialekt, den niemand verstehen kann. Die drei Fragezeichen sind entschlossen, das Geheimnis zu lösen, auch wenn der Fluch der Mumie sie treffen sollte. Ein großer und ein kleiner Libyer, eine abessinische Katze zu viel und Diebe aus Beruf und Leidenschaft legen ihnen dabei allerhand Schwierigkeiten in den Weg. Ob dieser Fall nicht doch zu kompliziert für die drei Fragezeichen ist? Natürlich nicht. Sie lösen auch diesen Fall. Aber es ist nicht einfach, das kann man ja sagen. Und man kann auch sagen, dass wir jetzt in der ersten Folge der zweiten Staffel sind, wenn ich das richtig gesehen habe. Diese Folge ist am 1.3.1980 erschienen. Das heißt, ihr habt die später aufgenommen, wahrscheinlich auch 1980. Ich finde, man hört es auch. Du bist im Stimmbruch.
Nee.
Nicht? Ihr habt die noch 79 aufgenommen?
Das wäre viel zu knapp gewesen. Also okay. Wir müssen die ungefähr im Herbst 79 aufgenommen haben. Also 80 kann nicht sein, das wäre zu knapp.
Aber es ist Zeit vergangen zwischen diesem ersten Block, weil ich finde, wie gesagt, man hört, eure Stimmen haben sich verändert und auch deine ist stimmbrüchiger. Kannst du dich da noch erinnern an diese Zeit, an diese Phase? Was war da los?
Ja, ich merke, Ich klinge da definitiv ein bisschen älter, nicht mehr ganz so jung und auch ein bisschen sauberer, was die Aussprache angeht. Ja. Ich habe ja früher oft gerne die Endung verschluckt oder Endung gesprochen, wo eigentlich überhaupt keine sein sollten. Zum Beispiel da, der Eingang zum Beispiel. Das wurde jetzt ein bisschen besser. Noch nicht perfekt, aber ich habe mich gesteigert, obwohl, du hast vollkommen recht, sich langsam der Stimmbruch angekündigt hat. Das Schlimme war, dass wenn man in den Stimmbruch kommt, man manchmal die Stimme nicht mehr richtig unter Kontrolle hat.
Ja.
Ich sagte irgendwas und was dann rauskam aus meinem Mund, klang überhaupt nicht nach mir. Mhm. Und manchmal, das ist natürlich dann ganz schrecklich, musste ich, während ich sprach, dann sogar fast lachen. Und bei Olli kam dieser Stimmbruch später und ich finde, bei Jens kam der überhaupt nie. Jens war nie im Stimmbruch. Das finde ich wirklich irre. Ja. Jens kam nie in Stimmbruch. Nee. Mhm.
War das so Gegenstand von Kappeleien zwischen euch bei den Aufnahmen? Habt ihr das irgendwie thematisiert untereinander? Oder?
Nee, man nicht. Klang dann eben einfach nur wie so eine Nebelkrähe und alle anderen lachten. Nein. Man hat darauf gewartet, dass wieder irgendwie was völlig vereiert rüberkam. Da gibt es ja auch dann mittendrin so ein paar kleine Scherze und Jokes, wo man denkt, wie spricht denn der? Warum hat man das nicht aufgenommen, aber Frau Körting hat es dann einfach drin gelassen, weil es natürlich auch authentisch ist. Authentischer Stimmbruch klingt natürlich irgendwie toll. Dann merkst du, die sind wirklich genau in dem Alter.
Richtig. Das macht ja auch den Charme jetzt aus, wenn man die alten Folgen hört, dass ihr einfach genau richtig vom Alter auf den Rollen sitzt.
Ja.
Und dann auch gerade in der Interaktion mit diesen Autoritäten, diesen erwachsenen Respektspersonen, das kriegt natürlich nochmal so einen eigenen Dreh dann. Ja. Mhm. Das ist sehr schön. Hast du noch Erinnerungen überhaupt an diese Zeit? Also einfach, wenn man sich das Datum anguckt, 1980, jetzt wahrscheinlich in der Pubertät noch viel mehr. Was war da sonst bei dir los? Hattest du ein Bewusstsein jetzt für, ich mache hier diese drei Fragezeichen Hörspiele, oder warst du mit völlig anderen Sachen beschäftigt?
Ich habe in mein Tagebuch geguckt und da tauchen die drei Fragezeichen nicht mit einem Wort auf. Es war wirklich nur ein Job, den man nebenbei gemacht hat damals. Mhm. Ganz ehrlich, es klingt jetzt ganz furchtbar und man zertrümmert da bestimmt irgendwelche Illusionen, aber ich habe wirklich aufgeschrieben, dass ich da im Studio war und irgendwie rauchende Colts gesprochen habe oder irgendwas, aber die drei Fragezeichen, das wundert mich auch, aber da steht wirklich alles drin, da steht drin, wo ich spielen war und was ich nach der Schule gemacht habe, da stehen teilweise auch Mathearbeiten drin, wo ich dann feststellen musste, ich habe dann doch nur eine 4, aber die drei Fragezeichen tauchen überhaupt nicht auf. Es ist unheimlich. Ich hätte ja gerne was gefunden, aber bis jetzt habe ich nichts gefunden, nichts entdecken können. Ich weiß nur, dass ich 1980... Ich glaube, im Juli bei Bob Marley.
Ach, wirklich?
Im Olympiastadion. Nein, Quatsch. Bei Bob Marley in der Waldbühne. Das finde ich ganz toll.
Super.
Und Jahre später, Jahrzehnte später steht man dann selber da. Das ist schon irgendwie ziemlich irre. Da weiß ich noch, da bin ich nicht reingekommen, weil man da wirklich erst ab 16 reinkam, glaube ich. Ich bin über den Zaun geklettert. Mhm. Und dann habe ich die Bühne in der Waldbühne nicht erkennen können, weil alles voller Dunstschwaden war.
Genau, der hatte seine eigenen Nebelmaschinen dabei.
Aber das Publikum hat ordentlich mitgenebelt.
Sehr schön. Bob bei Bob Marley, das ist auch nicht schlecht. Es überrascht mich, dass das so musikalisch dein Stil war. Ich dachte, du wärst punkiger oder irgendwie prog-rockiger aufgestellt.
Ja, aber Bob Marley war doch, Bob Marley war ja eine Ikone. Und das war, glaube ich, eines seiner letzten Konzerte. Kurz danach ist er nämlich, glaube ich, verstorben. Nein, Bob Marley, da musste man hin. Das war ja legendär.
Ja. Lass uns mal in die Folge einsteigen, beziehungsweise eine Sache, die ich jetzt gemerkt habe, einfach beim Anschauen des Titels, die flüsternde Mumie, was mir dabei aufgefallen ist, wie sehr viele von diesen frühen Titeln eigentlich so diese akustischen Story-Elemente, diese Gimmicks oder diesen MacGuffin, wie Hitchcock das genannt hätte, aufnehmen. Also die flüsternde Mumie, der sprechende Totenkopf hatten wir schon, lachende Schatten, singende Schlange, weinende Sarg. Später kamen dann auch immer die flüsternden Puppen und sowas. Das ist ja eigentlich sehr schön und was fast so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich habe mich auch gefragt, warum sind eigentlich so tote Objekte, die Töne produzieren, so interessant? Also jetzt mal jenseits von der Tatsache, dass sie sich für Hörspiele eignen. Aber ist das so ein eigener Grusel nochmal, wenn Sachen, die eigentlich tot sind, plötzlich Geräusche von sich geben? Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke mal, das liegt auf der Hand. Du hast natürlich dann, wenn du solche Adjektive benutzt, die Möglichkeit, das nochmal ein bisschen spannender klingen zu lassen. Und für das Hörspiel am besten Begriffe nimmst, die man akustisch dann auch erzeugen kann. Also singen, lachen, flüstern und so weiter. Das weckt natürlich die Erwartungshaltung des Hörers in dem Augenblick. Obwohl ich persönlich kurze, knappe Titel fast am besten finde. Also Poltergeist klingt super. Oder Phonophobia.
Ja.
War ja damals auch mein Vorschlag, wie du dich erinnern kannst.
Richtig.
Das hätte jetzt ja nicht die drei Fragezeichen und die schrecklich nervende Musik heißen können. Da wäre jetzt keiner gekommen, denke ich mal.
Das stimmt. Ja, und was ich auch schön finde, ist, auch darüber haben wir ja viel diskutiert bei den Live-Touren auch, wenn der Titel ein bisschen mysteriös noch ist, wenn man nicht ganz genau weiß, was ist es. Phonophobia, ja, genau. Ne?
Klingt
der
auch ein bisschen moderner.
Dunkle Taipan, was ist das? Ja, das ist ganz schön, das stimmt. Komm, wir steigen in die Folge ein. Die geht sehr schön los, gleich finde ich, mit einem fantastisch arroganten Butler, Butler Wilkins, der so schöne Sätze sagt wie das hier.
Sir, das sind die drei Detektive, die Mr. Hitchcock Ihnen empfohlen hat. Ein wenig jung, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf.
Sehr schön, da kriege ich so Castellan-Huibu-Vibes, wenn mir diese Bemerkung erlaubt ist, aber trotzdem noch einen mitgegeben. So.
Ja, ja, obwohl er eigentlich ja gar nicht richtig arrogant ist, man merkt, dass er schon so unterschwellig Angst hat. Ulrich Matschos,
richtig.
Der war leider wirklich nur bei der Mumie zu hören, den kennt man aus den Schimanski-Filmen, der war über 10 Jahre der Chef von Götz George, Kriminaloberrat Karl Königsberg. Und dann war er später auch der Leiter der Kinderklinik in dieser Sat.1-Serie Hallo Onkel Doc. Mhm. Und was vielleicht erwähnenswert ist, er hat 1997 zusammen mit Richard Gere vor der Kamera gestanden bei Red Corner, bei diesem Hollywood-Film. Theaterschauspieler, hat angefangen, auch interessant, in kanadischer Kriegsgefangenschaft. Irre. Okay. Mhm. Und hier ist er jetzt, dieser ängstliche Butler von Professor Yarborough, genau, dem Freund von Hitchcock. Und ich finde, der Machos macht es wirklich sehr gut, weil er neben der flüsternden Mumie ja eigentlich auch ein Flüsterer ist, der dem Professor nämlich ständig von diesem Fluch überzeugen will. Und was auch gut funktioniert, ist, dass er sich auch ganz schnell verdächtig macht.
Ja. Genau, das fand ich auch. Ich wurde da nochmal dran erinnert, dass ich immer dachte, der ist es eigentlich.
Ja, ja.
Das muss das sein.
Schöne falsche Fährte.
Und wenn die Angst nicht wirklich echt ist, dann ist das zu dick aufgetragen mit Absicht und so. Also das ist schön aufgefangen. Und ich finde, du hast ihn schon erwähnt, er ist ein sensationeller Kontrast zu Professor Yarborough.
Guten Tag, liebe Freunde. Setzt euch.
Die Karte der Herren, Sir.
Ja, natürlich. Darf ich mal?
Bitte.
Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw.
Das bin ich.
Recherchen und Archiv Bob Andrews. Was bedeuten denn die drei Fragezeichen? Das sieht ja wie Zweifel an euren eigenen Fähigkeiten aus.
Karl Walter Dies, eine absolute Sprecher-Ikone aus dieser Zeit auch. Man at Arms ist er für mich auch, Masters of the Universe im Europakosmos, ganz tolle Marke setzt und hier natürlich auch. Und viele andere Synchrorollen, die er ja gemacht hat. Ne? Also er hat sehr viel gesprochen.
Ja, synchronisiert hat er gar nicht so viel. Er war ja Österreicher und war eigentlich regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Der alte Tatort, Derek und der Kommissar. Ist dann 2014 im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung verstorben. Synchrontechnisch wird erzählt, er hat wirklich nicht so viel gemacht, dass er die deutsche Stimme von Roger Moore sei. Das stimmt aber nur insofern, dass er Roger Moore einmal gesprochen hat, und zwar als Roger Moore bei den Muppets zu Gast war. Sonst hat er ihn aber nicht gesprochen. Bekannt ist Roger Moore nämlich durch Lothar Blumhagen, der ihn in die Zwei gesprochen hat, und Nils Klausnitzer. Da hat Klausnitzer ihn als James Bond gesprochen. Er war mehrmals bei den drei Fragezeichen dabei, der Dies als Eastland im rasenden Löwen und auch als Captain Jason im Riff der Haie.
Und dann ist er natürlich unglaublich bekannt in ganz Deutschland als Dr. Schäfer aus der Schwarzwaldklinik. Und da habe ich ihn tatsächlich auch als Kind gesehen und verbunden mit.
Hast du die Schwarzwaldklinik wirklich gesehen?
Ich habe mit meiner Mama Schwarzwaldklinik geguckt.
Oh, dann ist das herrlich.
Fast ja. Alle Folgen.
Okay.
Und habe tatsächlich ihn auch dann schon verbunden mit dieser Stimme, die ich aus den Hörspielen kannte. Apropos Schwarzwaldklinik, hier waren ja wirklich echt viele Sprecher und Schauspieler dabei, die uns auch bei den drei Fragezeichen immer begegnen. Und auch Leute, die dir ja sehr nahe stehen. Also Tini Plate, Simon Jäger waren dabei. Das wurde aus Berlin rausgecastet.
Simon Jäger war dabei, das weiß ich gar nicht.
Simon ist auch dabei in der Folge, ja, mit einer ganz tollen 80er-Jahre-Brille, einer riesigen. Hast du auch mal eine Anfrage bekommen? Wurdest du auch mal gecastet?
Ich weiß, dass ich mal bei einem Casting war. Da ging es auch um eine Rolle in der Schwarzwaldklinik. Das habe ich dann aber nicht bekommen. Das hat dann Sven Hasper gemacht. Okay. Mhm, ja. Aber das war, glaube ich, auch Ende der 80er, soweit ich mich erinnern kann. Aber mit Tini Plate und mit allen anderen, da war ja Olli auch dabei, da waren ganz viele Leute dabei, standen wir alle, wann war das? Irgendwie auch so 82, glaube ich, in einer Serie, alle vor der Kamera, eine Klasse für sich.
Richtig.
Da waren wirklich alle dabei.
Ja, 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 genau.
Da war Timo Niesner dabei und Ulrike Stürzbecher und Laila Ziller. Die Tochter von dem Michael Degen. Da waren unglaublich viele Leute dabei. Das war eine tolle Produktion, das war sehr schön. Das haben wir in Berlin im Tempelhof gedreht, mehrere Folgen. Da war ich Tommy.
Sehr gut. Gibt, glaube ich, auch bei YouTube diverse
Schnitzel. Nee, gibt es sogar jetzt sogar bei PDAX als DVD.
Ah, ja, ja. Okay.
Ja. Oliver Kuritke war auch dabei.
Richtig, der gehört auch zu der Gang.
Da muss ich ja sofort wieder kieksen, wenn ich den Namen höre.
Genau. Karl-Walter Diess als Professor Yarborough in dieser Folge, wir müssen ein bisschen über sein Spiel reden, weil ich finde ihn grandios besetzt, wie gesagt, als Kontrast zu Machos und Wilkins. Und er hält ja das unglaublich durch, diese zurückgehaltene, das ist ja ein bisschen so eine akademische, ich lasse mich nicht aufregen, aber da ist auch eine richtige Autorität, die da mitschwingt. Und es gibt nur ganz wenige Ausreißer, wo er dann mal richtig Gas gibt und man merkt, was der sozusagen für eine Bandbreite hat, ne?
Ja, aber wirklich in der Rolle nun überhaupt nicht. Also selbst wenn er schreien soll, dann wird er wirklich nicht laut. Manche sind ja wirklich ein bisschen irritiert, dass er fast langweilig auch so ein bisschen unterspannt rüberkommt.
Ja,
ich bin der Meinung, das hat er sich überlegt.
Ja.
Mhm. Er hat sich überlegt, wie spiele ich einen 70 oder fast 80-jährigen Forscher, der dann auch wirklich mal 3 Tage lang in einer verschütteten Grabkammer lag. Mhm. Der hat sich überlegt, der muss sich selber ruhig stellen, dann nimmt er wahrscheinlich Tabletten und ägyptische Bachblüten gegen seine klaustrophobischen Anfälle. Ich finde, das passt total.
Ich finde es auch gut.
Wie gesagt, der klingt als Captain Jason, klingt der wirklich ganz anders, da erkennt man ihn kaum. Mhm. Und Körting und Diess, die kannten sich vorher nicht, die haben sich wirklich da kennengelernt und sie kannte ihn natürlich als Schauspieler und hat ihn auch wirklich sehr verehrt, mochte auch seine Stimme, hatte aber natürlich noch nie mit ihm gearbeitet und wusste auch nicht, wie er arbeitet. Mhm. Und manche Schauspieler, die dann zum ersten Mal da ankommen, die muss man natürlich erstmal so ein bisschen einschätzen lernen.
Ja.
Und die fragen dann auch manchmal, bevor es losgeht, Frau Körting, wie soll ich denn die Rolle anlegen? Und Frau Körting sagt dann das, was sie immer gerne sagt, spannend soll es sein. Und dann hat Diess was angeboten und hat dann einfach losgelegt. Und eigentlich ist er ja zu jung für diesen Professor. Irre, der ist zu der Zeit 51 Jahre alt. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich mache den ganz leise. Weil der Professor rechnet ja ständig damit, dass ihm die Mumie irgendwas mitteilen will. Und daher wird der Professor selber auch eher leise und konspirativ, weil er ja nichts verpassen will. Ja. Dann hat er sich wirklich eine Handbreit vom Mikrofon entfernt hingesetzt. Wir anderen sind immer etwa 3 Handbreit vom Mikrofon entfernt bei Frau Körting. Und deswegen konnte er so leise und so knarzig sein. Er wird wirklich nie laut, wenn er spricht. Mhm. Er raunt eher, lässt so die Worte aus dem Mund fallen. Was eben schwierig ist, wenn man rufen soll. Und Frau Körting hat ihn dann auch immer gecentert, also akustisch genau in der Mitte platziert. Und im Skript steht auch immer L, R und M, also links, rechts, Mitte. Das kann man hier im Skript sehen. Das ist bei Olli, Jens und mir auch so. Körting entscheidet immer genau vor einer Szene, okay, wer ist links und wer ist rechts und wer ist in der Mitte.
Und dann auch unabhängig davon, wie ihr eigentlich sitzt. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ihr feste Plätze habt.
Ja, genau, weil ich sitze ja immer rechts neben Jens.
Okay, ja, das stimmt. Ja, ich, wie gesagt, ich finde das auch ganz toll. Ich verstehe, dass man es vielleicht langweiliger finden kann, aber ich habe total verstanden, was der da macht. Auch dieses Traumatisierte fast, was der alles erlebt hat und deshalb jetzt so zurückgehalten ist.
Genau, und Machos hat sich dem angepasst. Ja. Deswegen merkt man auch, ja, das funktioniert. Der Butler ist genauso leise wie sein Herr. Und dadurch kriegt es auch was sehr Authentisches.
Finde ich auch. Und das gilt übrigens auch für euer Spiel. Ich finde, dass vor allem Jens in der Folge ein paar ganz tolle Szenen hat, wo er viel ausmalt. Und
ja, Jens ist da sowieso super, super in der Folge.
Absolut. Aber man merkt so eine Souveränität, die vielleicht auch jetzt damit kommt, dass er da auch schon einige Folgen gemacht hat. Ich finde zum Beispiel die Stelle, wo Peter dann einen Jungen im Garten entdeckt, der sich später als Hammett entpuppt. Und auch übrigens, glaube ich, meiner Meinung nach zum ersten Mal sagt, dann schnapp ich ihn mir. Also
ja,
hier
der legendäre Satz.
Erstmal gedroppt. Peter, ja. Auch interessant, wie das gespielt wird. Und da gibt es auch ein kleines Mysterium, das ich jetzt mal versuchen will zu lösen mit deiner Hilfe. Als sich Peter da anschleicht und wir das über Walkie-Talkie hören, diese Szene, da hört man ganz deutlich einen arabischen Ausruf, der offensichtlich nicht von dem Sprecher von Hammett, Alexander Körting, der übrigens der Neffe von Frau Körting ist, kommt. Wer spricht das und wie ist man da an diesen arabischen Text gekommen? Steht das im Skript? Hast du da was zu?
Das ist wirklich eine total interessante Geschichte. Und ich habe wirklich richtig lange recherchiert dafür, um das so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Mhm. Also, vollkommen richtig, der Hammett, Alexander Körting, der soll einen Satz in arabischer Sprache rufen, als er von diesem Ahmed festgehalten wird. Und das ist ja Joachim Wolf, der hier auch nicht als Joachim Wolf genannt wird in dem Hörspiel, sondern als Ali Branovic.
Ja, auch schön.
Okay, aber Francis hat im Skript aus Versehen geschrieben, Ahmed ruft in arabischer Sprache. Da hatte man übersehen, dass der Professor später, also am Ende der Seite, sagt, Hammett hätte auf Arabisch gerufen, ich rufe den Geist des edlen Ra'orkon an. Das ist leider ein Fehler, ist aber nicht Frau Körtings Schuld. Trotzdem wollte Frau Körting wenigstens, was dieses Arabische angeht, alles richtig machen. Und deswegen hat Frau Körting schon vor den eigentlichen Aufnahmen einen Ägyptologen aus Berlin, sie wollte mir sogar nochmal sagen, wie der genau heißt, aber das hat sie irgendwie nicht mehr geschafft, den hat sie als Sprachberater ins Studio geholt und der sollte alle arabischen beziehungsweise ägyptischen Sätze, weil das ist nämlich neuägyptisch wahrscheinlich, der sollte die einsprechen beziehungsweise vorsprechen, damit die Schauspieler dann später die Sätze nachsprechen können. Was nämlich total kompliziert ist, denn diese Aussprache dieses Neuägyptischen, die ist nur in Grundzügen geklärt. Also hat Wolf in der Rolle von Ahmed, der hat dann also seinen Part von dem ägyptischen Sprachberater auf Band, hat er sich das angehört und hat seinen Satz dann auf Arabisch bzw. auf Neuägyptisch gerufen. Und alle waren super zufrieden, alles war toll. So, später fiel dann aber mal wieder auf, dass die Stimme, die man über das Funkgerät hört, das muss ja der Junge sagen.
Richtig.
Da waren aber alle schon weg. Okay, jetzt hatte Frau Körting wieder mal ein Problem. Dann hat sie ein paar Tage später ihren Mann, Herrn Beuermann, vor das Mikrofon gesetzt und der hat dann versucht, Hammett mit hoher Stimme auf Ägyptisch zu imitieren und Frau Körting hat das dann später reingeschnitten.
Nein.
Es ist natürlich nicht ganz gelungen, weil man sofort erkennt, dass die Stimme von Herrn Beuermann nun ganz anders klingt als die von Alexander Körting.
Ich hab ihn! Ich hab ihn!
Inochiran, Miochepsi, Enrorkon!
So, und außerdem, und das ist das Tolle, hab ich rausgefunden, dass auch die Stimme der Mumie eigentlich eine falsche Stimme ist. Denn sensationell ist nämlich, ich habe im Hörspielskript der Mumie von vor über 40 Jahren, da ist plötzlich eine lose Seite rausgefallen, ja? Und auf der Ägyptologe, also dieser Sprachberater, sämtlichen Text zuerst in Hieroglyphen aufgeschrieben hat und dann für die Sprecher in Lautschrift eingetragen hat.
Nein.
Also nicht nur den Satz von Hammett, Beuermann, Wolf, der sagt übrigens Enochira New Chepsi Enrorkon, ja, sondern auch, und das ist der Hammer, was die flüsternde Mumie sagt. So, und jetzt Spoiler-Alarm.
Ja.
Eigentlich, wissen wir ja auch, Spoiler, Spoiler, flüstert die Mumie ja mit der Stimme von Freeman.
Ja.
Und das ist Klaus Stieringer. Das ist ausnahmsweise kein Pseudonym, das ist wirklich der Schauspieler Klaus Stieringer. Der hat das dann auch probiert, ja, hat das gesprochen und hat das auch geflüstert, weil er sich ja die Aufnahme von diesem Sprachberater angehört hatte. Mhm. Aber das klang von dem Stieringer überhaupt nicht authentisch und schon gar nicht unheimlich. Zum Glück hatte man aber noch die Aufnahme des Ägyptologen. Und die klang sehr gut, sehr überzeugend und natürlich auch total echt. Die war einfach viel besser. Also, und Frau Körtinger sagt letztendlich beim Schnitt, okay, schneide ich das da rein, ich entscheide mich, wir nehmen für den Part der Mumie einfach die Aufnahme des Ägyptologen und dann legen wir da so einen Hall drunter und versehen das noch mit irgendeiner atmosphärischen Musik. Okay, das ist dann nicht geflüstert, ja, aber das ist so gruselig und so unheimlich wie kaum was anderes bei den drei Fragezeichen. Und dann richtig angsteinflößend, finde ich ja, ist die ja sogar noch beim zweiten Mal,
ja,
wenn die dann über das Tonband zu hören ist.
Ja.
Und was sagt er da genau? Ich probiere das jetzt mal.
Ja.
Orgon, wow. Eisef intronute, gotte frane, mecnaento e iret, botteref, junse deu, nekine xe, hotpe e hotte pre orgon, hof hof, etem ra orgon ho, vois, ne, weisef en konute, spitze etem.
Das ist Neuägyptisch mit Hieroglyphen gesprochen.
Ja. Und ein Rätsel, das wir nach über 40 Jahren lösen, weil eine Seite aus dem Skript fällt. Ich fasse es nicht.
Ja, und jetzt komme ich mir wirklich vor wie Bob. Jetzt bin ich wirklich Bob. Ich habe das wirklich rausgefunden und bin total happy.
Und ich habe eine Gänsehaut, ganz ehrlich. Das finde ich wirklich, das ist ein Riesenrätsel hier.
Ich habe nämlich wirklich mit Frau Körting noch mal kurz vorher gesprochen und gesagt, wer hat diese Mumie gesprochen? Das war doch nicht Stieringer. Nein, Moment. Ja, jetzt erinnere ich mich. Und dann war klar.
Aber es hat genau den Effekt, wie du ihn jetzt auch beschrieben hast. Ich fand das auch als Kind immer gruselig, weil man gemerkt hat, da ist irgendwas off. Da ist was Authentisches drin. Und es hat eine ganz eigene Wirkung gehabt. Weil, wie du sagst, ich habe immer gewartet auf das Flüstern. Das kam ja nie. Es wurde ja nie wirklich geflüstert.
Aber es klang natürlich toll. Und du hörst auch bei diesem Cote Frané. Da hörst du, dass da so ein leichter französischer Einschlag ist, ja. Und deswegen war mir klar, das ist doch nicht Stieringer. Wie ist denn das gelaufen? Der hat ja auch eine ziemlich ähnliche Stimme.
Ja, ja.
Der hat eine sehr angenehme Stimme, der Stieringer. Aber es ist nicht Stieringer.
Ein bisschen seltsam ist allerdings in dieser Folge eigentlich der von uns hochgeschätzte Patrick, der dann mit Peter zusammen zu Yarborough kommt. Wolfgang Kubach, was war mit dem los in der Folge?
Das stimmt total. Ja, der klingt völlig normal. Der klingt keine schrägen Betonungen mehr. Was war mit Kubach los? Da hast du vollkommen recht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war er ausgeschlafen oder übermüdet. Man weiß es nicht.
Einige Minuten darauf kamen Peter und Patrick mit dem Lastwagen. Patrick hielt vor dem Haus von Professor Yarborough.
Es scheint so, als wären alle ausgeflogen, Peter.
Der Rolls-Royce ist nicht da. Der Butler Wilkins ist bestimmt nicht weggegangen. Ich sehe mal nach.
Ist gut. Ich warte hier im Wagen.
Okay.
Wie gesagt, er war immer eine Schachtel mit Pralinen, der Kubach. Man weiß nie, was rauskommt.
Und er ist da am Anfang ein bisschen der Buddy von Peter, der ja dann tatsächlich fast so ein bisschen die Folge übernimmt. Ne? Das ist ja auch was Besonderes, zumindest bei den Hörspielen dann zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal, dass Peter tatsächlich einen kompletten Handlungsstrang dann gemeinsam mit Hammett aber übernimmt. Dann
sind ja, der hat wirklich ein großartiges Solo, zwei ja eigentlich sogar, dann noch ein sehr großes mit Hammett, vom Hause Hammett. Der trifft auf diese Katze, dann reist er im Sarkophag durch die Gegend. Und dann, was auch toll ist, und diese Stelle liebe ich total, weil man merkt, was da schon in Jens drinsteckt, zum ersten Mal regt er sich so richtig auf.
Der Kater gehört Mrs. Selby und heißt Sphinx. Er hat ein blaues und ein orangefarbenes Auge, weiße Vorderpfoten.
Nein, schwarz, so wie bei Ihrer Orkons Lieblingskarte.
Das werden wir ja sehen. Wichtiger ist, dass die Mumie weg ist.
Ihr habt Großvater gestohlen?
Unsinn, wir haben überhaupt nichts damit zu tun.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Und eine andere Sache, die mir bei Jens da aufgefallen ist, die Frau Körting wohl auch durch die Lappen gegangen ist, ist, dass er konsequent Raorkon, Raorkon mit englischem Dreh ausspricht.
Da war er wahrscheinlich dann schon immer wieder mal in New York beim Schauspielunterricht. Das hat er sich dann da abgeguckt. Ja.
Genau, das ist auch sehr schön. Und Peter hat in dieser Folge, das hatte ich total vergessen, kommt hier auch zum ersten Mal, glaube ich. Nee, wobei wir hatten es schon einmal vorher im Grünen Geist. Aber trotzdem, das Kreide-Fragezeichen zum Einsatz, als er aus dem Sarkophag klettert und das dann markieren will, wo in diesem Lagerhaus sich das befindet. Das fand ich ganz toll als Kind immer, dass man das machen konnte.
Richtig, darauf weist uns ja Peter Passetti hin.
Die beiden Männer luden den Sarkophag auf den Lastwagen, ohne zu bemerken, dass Peter und Hammett darin steckten. Für zwei Jungdetektive muss es entmutigend sein, weder Bewegungsfreiheit noch klare Sicht zu haben. Hoffen wir, dass Peter sich zur rechten Zeit und am rechten Ort auf sein Erkennungszeichen, das blaue Fragezeichen, besinnt.
Ja, welche Farbe zu welchem Fragezeichen? Da bin ich eigentlich auch überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner.
Ja.
Ich war ja jahrelang der Meinung, dass ich blau bin.
Richtig.
Peter benutzt als sein Erkennungszeichen ja plötzlich ein blaues Fragezeichen. Dabei ist ja Peter rot, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Könnte man ja denken. Aber in der Originalausgabe der Three Investigators von Terror Castle, da wird gesagt, Jupiter ist weiß, Pete ist blau und Bob ist grün. Grün taucht aber in der deutschen Fragezeichen-Farbgebung überhaupt nicht auf. Da wurde dann eben aus grün rot.
Ja.
Aber die Reihenfolge der farbigen Fragezeichen in Deutschland ist natürlich anders. Okay, Justus ist weiß, das ist Fakt, aber die beiden anderen... Ich habe keine Ahnung. Ich bin für mich gesehen heimlich, inoffiziell immer blau. Und Jens ist heimlich immer rot.
Ja.
Blau ist ja auch meine Lieblingsfarbe. Also sehr ich schön. Bin der Meinung, ich bin blau. Das mag jetzt überhaupt nicht stimmen, aber mir ist es völlig wurscht. Ich mag blau und Bob ist für mich blau.
Das sei dir auch gegönnt. Ich erinnere mich nur auch, dass ich da irgendwann meinen Kopf auf die Tischplatte gehauen habe, als wir das diskutiert haben bei der ersten Live-Show, beim seltsamen Wecker. Wie sollen genau die Farben jetzt aussehen? Was für Anzüge habt ihr an? Wer hat welche Farbe? Und dann wurde da wild recherchiert in alle Richtungen.
Es wäre logisch, wenn Bob blau wäre.
Ja, ich finde
das auch. Er ist einfach nur die Fragezeichen hintereinander. Erster Detektiv, zweiter Detektiv, zuständig für Recherchen und Archiv. Ja.
Gut, jetzt ist er offiziell rot, Andreas. Du darfst ja in deinem dein Geheimnis haben.
Ja, das ist jetzt, bei mir ist es wohl, ich bin ja farbenblind. Für mich ist rot-blau.
Gut, sehr schön. Mich erinnert es ein bisschen an Trick, Trick und Track bei Disney, wo auch mit dieser farblichen Zuordnung totales Chaos herrschte, bis man das bei DuckTales der Serie dann einmal festgelegt hat und sich dann entschieden hat, wie da die farbliche Verteilung ist. Und ich finde es aber auch ganz lustig sowas, weil eigentlich kann man da auch so heimliche Signale schicken, wenn man da irgendwie die Farbe verändert oder sowas und gucken, wer aufpasst. So, lieber Andreas.
Ja, bitte.
Jetzt kommen wir zu den zwei heimlichen Stars dieser Folge, würde ich sagen. Harry und Joe.
Ah.
Peter Buchholz und Rainer Brönnecke als die Gangster, die Diebe, die sich durch die ganze Folge ziehen. Die haben, finde ich, mehrere ganz tolle, schöne Szenen, oder?
Total, absolut. Wir hören mal rein. Ich mag das.
Runter mit der Kiste. Komm, Joe, pass an.
Ah, ja. Okay, und dann gehen wir was essen. Ne? Morgen geht's weiter.
Aber klar doch.
So, das wär's. Den Gurt nehmen wir ab, den brauchen wir noch.
Gut. Und dann los, wir verschwinden.
Also, das ist natürlich immer irre. Sowas macht immer Spaß, wenn man sowas spielt. Das sind 5 Zeilen Text, ja, aber die müssen natürlich sitzen. Und auch im Zusammenspiel müssen die sitzen. Das haben die auch zusammen gemacht.
Mhm.
Und wenn da im Kinderhörspiel steht, Rolle, Lastwagenfahrer, Harry oder Joe, da muss man dann natürlich die Muskeln hören. Da musst du die 3 Feierabendbiere hören, da brauchst du den dicken Bauch, den musst du auch hören. Und die beiden machen das natürlich großartig. Und auch das Stemmen von dem Sarkophag muss stimmen. Wobei wir uns gleich nochmal über den Sarkophag unterhalten müssen, denn aus was für Material ist der? Aber das kommt gleich. So. Es gibt definitiv Sprecher, die können wunderbar lesen, aber wenn es dann um Atme und Laute geht, da versagen die total.
Mhm.
Und auch die Sprache ist natürlich wichtig. Bei diesen beiden Typen muss man die Latzhose hören. Das darf jetzt nicht nach Anzug klingen. Ja? Ich erinnere mich da an eine Szene beim Synchron. Ich weiß nicht mehr, was das war. völlig vergessen, da sollte jemand einen 60-jährigen Landarbeiter sprechen, also mit schwieligen Fingern und zerfurchtem Gesicht. Der arbeitet auf dem Feld und irgendwann bekommt der Hunger und der sollte sich räuspern und der sollte sagen, ich mache mir jetzt einen Toast. Ja? Der hatte wirklich nur diesen einen Satz. Und der Synchronsprecher, der diesen Satz sagen sollte, der war leider völlig falsch besetzt. Der wurde sonst eigentlich immer genommen, wenn man britische Gentlemen brauchte und feine Herren und so weiter. Und der sagte natürlich nicht, ich mache mir jetzt einen Toast, sondern der sagte, ich mache mir jetzt einen Toast. So, wir haben echt 50 Aufnahmen gebraucht und der sagte immer Toast, weil er meinte, Moment, das heißt Toast. Habe ich gesagt, ja, aber nicht bei einem Landarbeiter. Der muss verwaschen sprechen. Das kommt nicht vom Gesicht. Es klappte einfach nicht. Das funktionierte nicht. Er hat immer Toast gesagt. Und das ist eben das Schöne bei den beiden hier. Die schlüpfen total in ihre Rollen. Auch die Atmer sind, du hörst es einfach, dass da wirklich richtig, die können in dem Augenblick nichts anderes machen, obwohl die beiden auch sonst ganz anders besetzt wurden. Die stülpen sich die Rolle über, die ziehen sich stimmlich um und die stülpen sich den Text wie einen Taucheranzug über. Und das kann nicht jeder.
Das finde ich wirklich auch sehr, sehr gut gelungen. So, und jetzt kommt eine Schlusssequenz, die ich finde sehr großartig getaktet ist und hierbei, wie Peter Passetti uns versichert.
Dazu bot sich der Einsatz von Walkie-Talkies an. Die Jungen legten sich auf die Lauer.
Walkie-Talkies, lieber Andreas, wie ist dein Verhältnis dazu? Ich hatte das als Kind. Ich hatte mit meinen Nachbarskumpels Walkie-Talkies und wir haben das, bis die Batterie leer war.
Also natürlich, jeder hatte Walkie-Talkies. Was hattest du, was für eine Firma, weißt du noch?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch genau, wie die aussehen, wie die funktioniert haben mit diesem Plastikknopf an der Seite, wie die Antenne war und dass es immer eigentlich sehr faszinierend und gruselig war, wenn man andere Stimmen und Frequenzen da aufgefangen hat, wenn man plötzlich in andere Gespräche reinkam zufällig.
Aber hast du denn Leute gehabt, mit denen du dann Rufzeiten ausgemacht hast? Man musste ja Rufzeiten ausmachen.
Haben wir auch gemacht.
Ich weiß noch, ich hatte einen Dreikanal von Universum und habe mir immer wieder neue Quarze besorgt mit bestimmten Frequenzen.
Okay.
Weißt du noch, wie du hießt? Hast du einen Namen gehabt?
Das weiß ich auch nicht mehr, leider. Nee.
Echt? Ich hieß Konter 1,
okay,
weil ich ja damals im Contessa-Weg gewohnt habe.
Okay.
Und habe mich dann immer mit Kreuzass, Nestor und Franke unterhalten. Und ich war ganz stolz, wenn ich dann einmal den Polizeifunk reinbekommen habe. Das war natürlich super.
Okay.
Das war toll.
Das müsste man eigentlich mal wieder machen. Ich finde, wir könnten uns mal Walkie-Talkies für
aber
so eine.
Da herrscht doch absolute Stille. Da ist doch kein Mensch, das ist CB-Funk.
Sind alle getan. Na, da haben wir unsere Ruhe. Dann können wir uns schön anfunken.
Über Kilometer entfernt. In absoluter Öle.
Richtig. Oder bei dir im Arbeitszimmer nebeneinander sitzend. Auch schön.
Ach, die schöne Zeit.
Du hast vorhin was vom Sarkophag gesagt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber sollen wir mal reinhören in die Stelle?
Ich bitte darum.
Sie sind weg. Schnell raus aus dem Sarg. Los, in die Ecke dort. Hinter dem Schrank verstecken wir uns. Jemand kommt. Psst.
Okay, ein Steinsarkophag, der aber irgendwie eine kleine Klappe der Seite hat. Oder was ist das?
Ja, das ist eine Falltür. Der quietscht eine Tür.
Ja.
Ist der gar nicht aus Stein?
Naja, zumindest nicht da.
Aber genau genommen ist doch ein Sarkophag aus Stein.
Ja?
Total. Ja, okay, aber die könnt ihr natürlich niemals, diese beiden, Harry und Joe, können niemals einen Steinsarkophag durch die Gegend tragen. Ich bin der Meinung, das kennen wir ja eigentlich aus vielen, vielen Jack Arnold-Filmen. Das ist dann eigentlich wahrscheinlich das Inlay aus Holz.
Ah, okay, gut.
Was sie da durch die Gegend tragen. Der Sarkophag ist ja wirklich nur die Hülle.
Ja.
Man hat die Vorstellung, dass eben wirklich dieses Ding aus Stein ist, aber letztendlich ist da dieser Steinklotz drumherum und sie tragen eigentlich nur die Hülle, in der dann die einbalsamierte Mumie liegt. Deswegen klingt die so ein bisschen nach Holz und nach Styropor.
So genau hat sich das Frau Körting damals gedacht.
Das ist eigentlich realistisch, weil Stein hätte nicht funktioniert. Wäre definitiv auch für Harry und Joe zu schwer gewesen.
Richtig, da können die nicht so entspannt palavern mit dem Feierabendbier in der Stimme, das stimmt. Ich finde, das ist mir jetzt beim nochmaligen Anhören, das müsst ihr wirklich alle unbedingt auch machen, hört euch diese Folge nochmal an, da gibt es noch viel mehr zu entdecken, aufgefallen, was das für eine tolle Dramaturgie ist am Ende, weil das im Prinzip alles, diese letzten 10 Minuten sind, glaube ich, eigentlich in Echtzeit. Ne? Es gibt diese Walkie-Talkie-Aktion, die anderen werden entführt, dann gibt es den Bahnübergang, dann das Abhängen von Peter und Patrick, das Ankommen bei Professor Freeman ja, in den Sarg, die Auflösung, das ist ganz toll eng inszeniert.
Das ist ein bisschen Nacht in Angst mäßig.
Ja,
es ist nämlich auch fast wieder in Echtzeit, das stimmt.
Richtig, genau. Und dieses Suspense, als dieser Zug da vorbeifährt und man übrigens auch das berühmte Europa-Autobremsen-Quietschen wieder hört,
ja.
Das fand ich richtig toll jetzt beim Anhören. Und deswegen,
auch hier gerade in der Folge sehr viele Geräusche.
Ja. Und umso toller ist dann auch die Auflösung, ja, wo natürlich Justus allen wieder zeigt, wo der Hammer hängt. Aber das fand ich, da kann man richtig so atemlos stolpert man dann so in die letzte Auflösung rein.
Ja, atemlos, aber bleibt man dann auch zurück, wenn Justus plötzlich anfängt, von den sogenannten Richtmegafonen zu sprechen.
Ja, das war interessant. Richtmikrofone, Richtmegafone, was ist das?
Es gibt Richtmikrofone, mit denen man über große Entfernungen hinweg auf kleinen Bereich, also ein Zimmer zum Beispiel, Tonaufnahmen machen kann. Entsprechend dazu gibt es Richtmegafone, mit denen man über eine gewisse Entfernung hinweg in einen eng begrenzten Raum hineinsprechen kann.
Und die gesprochenen Worte scheinen aus dem Nichts herauszukommen.
Ja, sowas gibt's natürlich. 1979 gibt es das noch nicht, oder sagen wir mal ein bisschen früher, weil die Geschichte ist ja noch früher geschrieben.
Ja.
Aber ich bin ja zuständig für Recherchen und Archiv und habe mich informiert. Werden Kopfhörer überflüssig? Brauchen wir die bald nicht mehr? Ich habe gelesen, es gibt jetzt mittlerweile sogenannte Richtlautsprecher. Und ein Richtlautsprecher, der ist wirklich in der Lage, den Schall auf eine bestimmte Stelle zu richten. Und dieser Lautsprecher, der gibt so einen schmalen Strahl aus Schall ab. Also muss man sich vorstellen, wie so ein Laser. Und der produziert keine normalen Schallwellen mit elektromagnetischer Spule und so einem Treiber, sondern der erzielt die Richtwirkung mit Ultraschallüberlagerung. Das gibt es jetzt langsam. Soundduschen, aber die so gebündelt sind, dass sie wirklich den Ton auf etwas richten. Letztendlich, Justus hat's gewusst, schon vor 40 Jahren.
Er wusste es damals schon.
Toll.
Deswegen mache ich hier mit dir diesen Podcast, weil du solche Sachen rausfindest. Sensationell.
Nicht nur ich bin plötzlich begeistert, sondern auch die Hörer, weil die haben sich ja auch immer aufgeregt. So ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Von wegen.
Damals schon seinerzeit voraus. Wunderbar. Lieber Andreas, ich würde sagen, wir verabreden uns wieder zur nächsten Folge. Ein Klassiker jagt den anderen. Wir besprechen nämlich das Gespensterschloss.
Oh,
ich freue mich jetzt schon. Das wird was. Macht's gut. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Das ist der Podcast mit Patrick und Andreas Fröhlich. Archimede Fürst.